So, liebe Jugend, es ist eine große Freude, heute diese Predigtserie abschließen zu dürfen. Es ist auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite gut, denn das, was kommt, wird uns, glaube ich, ja, ich bin schon fast Gefahr, ich laufe Gefahr zu sagen, das wird uns sogar noch viel mehr prägen als unsere jetzige Predigtserie. Schlagt mit mir gerne schon mal den Römerbrief auf. Römer Kapitel 15. Und wir werden heute einen leicht abgeänderten Bibeltext studieren, wie der, der in euren Predigtheften abgedruckt ist. Und zwar werden wir heute nur die Verse 30 bis 33 betrachten. Und Leute, bevor wir jetzt Gottes wunderbares Wort studieren, lasst mich beten. O Herr, wir danken dir, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dein Wort zu hören, Herr. Herr, und während jetzt Christen verfolgt werden auf der Welt, die sich jetzt in Gefahr treffen, die jetzt ihren Kopf riskieren, weil sie in der Bibel lesen, Herr, das bewegt uns und es bewegt mein Herz. Nicht umsonst beten wir heute für den geistlichen Dienst. Herr, und wir wollen mit Paulus übereinstimmen. Und wir wollen für die beten, die im Dienst stehen, die ihren Kopf riskieren. Aber auch für diejenigen, die in Freiheit leben, aber an deinem Wort dienen, in der Verkündigung. Wir denken an unsere Gemeinde und an deine weltweite Gemeinde. Herr, mögest du den Dienst an den Heiligen über der ganzen Welt, an den Heiligen in der ganzen Welt, mögest du ihn segnen, Herr. O Herr, und mögest du jetzt auch meinen Dienst segnen an der Hoffnungskirche Jugend, dass wir verändert werden, jetzt durch dein Wort. Herr, bitte tue du es und schenke uns neu Frieden, neu Ruhe. Lass uns dich sehen, lass uns sehen, Herr, wie sehr du uns liebst und wie wunderbar du bist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich habe es bereits gesagt, wir schließen heute die Predigtserie ab. Und es ist zu einer kleinen Tradition geworden, dass ich immer das Zitat vorlese, das in unseren Predigtheften abgedruckt ist. Und heute finden wir dieses Zitat von Jonathan Edwards. Derjenige, der ein gebetsloses Leben lebt, lebt ohne Gott in der Welt. Und weil wir das nicht sein wollen, haben wir eine Predigtserie über dieses Thema gemacht. Der heutige Text, liebe Jugend, ist anders als die bisherigen Texte. Heute äußert Paulus persönliche Anliegen an die Gemeinde in Rom. Bisher hatten wir immer Anliegen betrachtet, die allgemeingültig sind und die man praktisch eins zu eins übernehmen kann und genauso für die Heiligen beten kann. Heute ist das anders. Heute fordert Paulus uns auf, ja, er mahnt uns zu kämpfen für sich selbst. Heute werden wir mit Paulus persönlichem Gebetsleben, mit seinen persönlichen Anliegen, seinen persönlichen Sorgen konfrontiert. Heute können wir die Anliegen von ihm nicht einfach übernehmen. Wir müssen die darunterliegenden Prinzipien herausarbeiten, damit wir diese auf uns anwenden können. Und heute ist die große Herausforderung, die uns bevorsteht. Jeder von uns hat persönliche Anliegen. Jeder. Und die Herausforderung, der wir heute begegnen, sie ist diese. Sind deine persönlichen Anliegen im Willen des Herrn? Oder betest du, indem du deine Zeit vergeudest für sinnlose Dinge? Paulus fordert uns heute auf eine ganz andere Weise heraus, wie die letzten Male. Dieses Gebet bringt unsere persönlichen Gebetsanliegen auf den Prüfstand. Ich habe schon gesagt, wir sind heute im Römerbrief. Und ich weiß, ich neige dazu zu übertreiben. Und ich neige dazu, über jeden Text zu sagen, heute behandeln wir den wichtigsten Text aller Zeiten. Aber lass es mich mit John Pipers Worten sagen. Er sagte, der Römerbrief ist der großartigste Brief, der je geschrieben wurde. Und das ist, glaube ich, kein Understatement. Niemand, beziehungsweise Martin Lloyd-Jones hat über den Römerbrief gepredigt und hat über, ich glaube, 360 Predigten über den Römerbrief gehalten. Und über den ersten Brief, über den ersten Vers hat er 5 Predigten gehalten. Also, ich weiß nicht, wie lange Martin Lloyd-Jones über diese 3 Verse gepredigt hat, die wir heute betrachten, aber auf jeden Fall länger, als ich es heute tun werde. Dieser Römerbrief war ein Meilenstein in vielen Leben vieler Glaubensriesen. Das war der Brief, durch den sich Martin Luther bekehrt hat. Das war der Brief, durch den Calvin wiedergeboren wurde. Das war der Brief, durch den Augustinus zum rettenden Glauben kam. Dieser Brief und dieser Text verlangt deine volle Aufmerksamkeit. Ich lese uns Gottes wunderbares Wort, Verse 30 bis 33. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich vor den Ungläubigen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, wohlangenehm sei, damit ich durch Gottes Willen mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Wir werden heute 5 Punkte betrachten. Erstens, Aufforderung zum Kampf. Zweitens, Gebet um Rettung. Drittens, Gebet um Erfolg. Viertens, Gebet für ein Wiedersehen. Und fünftens, Segen. Könnt ihr euch die Schlüsselbegriffe merken? Kampf, Rettung, Erfolg, Wiedersehen, Segen. Und genau das ist auch die Struktur von unserem Text. Paulus beginnt mit einer Ermahnung, dann äußert er 3 Anliegen und er schließt mit dem Segen. Wir kommen zum ersten Punkt. Paulus fordert die Römer und auch uns heute auf, zu kämpfen. Bevor Paulus mit den Anliegen beginnt, hat er sozusagen eine einleitende Ermahnung. Paulus sagt nicht einfach, betet für mich, dass ich von den Ungläubigen errettet werde, dass ich euch wiedersehe und so weiter. Nein, Paulus tut das manchmal. 1. Thessalonicher 5, 25, da sagt er schlicht und ergreifend, Brüder, betet für mich. Punkt. Hier, nicht so hier. Und diese Ergänzung, die wir hier sehen, bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Vers 30, er beginnt mit, ich ermahne euch aber, Brüder. Paulus beginnt mit einer Ermahnung. Und ihr wisst, welches Wort hier verwendet wird, Parakaleo, an die Seite rufen, ermahnen, ermutigen, drängen, inniges Flehen. Er fleht seine Brüder im Glauben an, zu beten. Egal, was danach kommt, es ist Paulus sein Herzensanliegen, dass die Römer dafür beten. Es ist ihm nicht egal und alles andere als gleichgültig. Es liegt ihm besonders am Herzen. Es ist wie das, was wir in Matthäus 8, Vers 5 lesen. Schlag das gerne auf mit mir. Eine Begegnung mit Jesus. Matthäus, Kapitel 8, Vers 5. Und hier heißt es, als er aber nach Kapernaum kam, kam ein Hauptmann zu ihm. Und der bat ihn und sprach. Er flehte ihn an und sprach. Und genau hier ist das Wort, Parakaleo. Und wir kennen die Bitte von dem Hauptmann, die er vor Jesus gebracht hat. Er kam, um seinen Knecht vor Jesus zu bringen. Dieser Knecht, der in seinem Haus diente, war ihm so wichtig, dass er Jesus aufgesucht hat. Er lag ihm so am Herzen, dass er Jesus aufgesucht hat und gesagt hat, Jesus, ich flehe dich an. Erbarme dich doch über meinen Knecht. Und das ist das Wort, das uns hier begegnet. Paulus schreibt, ich ermahne euch. Er fleht sie an. Es ist ein inniges Flehen, ein Drängen, was zeigt, das, was kommt, ist Paulus sehr wichtig. Das ist die erste Ergänzung. Die zweite Ergänzung, die zu dem betet für mich hinzukommt, ist, Vers 30, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas, was uns schon mal im Römerbrief begegnet. Schlag mit mir auf, Römer Kapitel 12, Verse 1. Und hier heißt es, dieselbe Formulierung, Römer 12, 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber hinzugeben, als ein lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Indem Paulus schreibt, durch unseren Herrn Jesus Christus, ich ermahne euch, betet für mich, hält Paulus den Römern alles vor Augen, was Jesus Christus ist und was er getan hat. Und ich hatte bereits in der Anbetung, im Lobpreis, diesen Text vorgelesen aus Römer Kapitel 8, aus demselben Brief, wo Paulus den Römern vor Augen malt, Römer, seht ihr die Liebe Gottes? Was er für euch getan hat. Nichts und niemand kann euch trennen von der Liebe, die er zu euch hat. Er ist derjenige, der euch gerettet hat, der euch lebendig gemacht hat, der euch berufen hat, das Erbe geschenkt hat und den Heiligen Geist geschenkt hat. Und Paulus sagt ihnen, durch unseren Herrn Jesus Christus und malt ihn vor Augen, alles, was der Herr für sie getan hat. Tut es um Jesu Willen, sagt er der römischen Gemeinde. Er schreibt ihnen nicht, tut es, weil ich euch so einen tollen langen Brief geschrieben habe. Tut es, weil ich so viele Missionsreisen gemacht habe und weil ich tausende von Christen betreue. Nein, Jesus und das Werk von Jesus ist die Motivation für die Gläubigen zu beten. Und das ist auch die Motivation von Paulus, die Römer zum Gebet aufzurufen. Und da ist mir ein Beispiel gekommen. Und ich denke, der Simeon kann mit mir mitfühlen. Und zwar, wir hatten früher die Aufgabe bei uns zu Hause, sinnlose Aufgaben zu machen. Und wir hatten, als wir gebaut haben, hatten wir so einfach so große Steinhaufen. Ja? Und eigentlich waren alle Steine gleich groß, aber unser Vater hat uns gesagt, ja, trennt die großen von den kleinen Steinen. Und wisst ihr, das war wirklich eine sinnlose Aufgabe, hat mein Vater mir auch später gesagt. Aber der Punkt ist, es war mein Vater, der das gesagt hat. Die Person, die uns etwas sagt, hat viel Einfluss. Und so hält auch Paulus ihnen vor Augen, Römer, betet für mich durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das müssen wir heute auch sehen, Jugend. Glaube, Gebet und alles, was wir für den Herrn tun, ist zuallererst ein Schauen auf Jesus. Ein Schauen auf das, was er getan hat und auf das, was er uns geschenkt hat. Und wenn uns Menschen zu, in Anführungsstrichen, blöden Aufgaben bringen können, Leute, und wir haben da gesessen und wir waren richtig eifrig am Steine sortieren, ja? Wie viel mehr bedarf es unserer Motivation, wenn wir konfrontiert sind mit dem, der uns gerettet hat für alle Ewigkeit. Müsste das nicht viel mehr Begeisterung in uns auslösen? Es ist, glaube ich, sehr mutig von Paulus, seine Anliegen so einzuleiten. Stellt euch mal bitte folgende Situation vor. Gebetsstunde und ihr teilt ein persönliches Anliegen. Lass es eine Kursarbeit sein in der Schule. Und ihr geht zu der Versammlung in der Gebetsstunde und sagt, Geschwister, ich ermahne euch, durch den Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Heiligen Geistes, kämpft für mich, für meine Kursarbeit. Es ist sehr gewagt, dass Paulus das hier macht. Und die Frage ist, konnte Paulus überhaupt genau wissen, was der Wille des Herrn ist, dass er mit so einer Autorität sein Anliegen kundgibt? Und die Sache ist, Paulus wusste es nicht, ob er jemals nach Rom kommt. Paulus wusste nicht, was passiert, wenn er nach Judäa kommt. Er wusste es nicht. Trotzdem, Leute, beruft er sich so stark auf den Willen des Herrn. Warum? Das Gebet aus Kolosser 1, 9 ist euch schon bekannt. Und hier betet Paulus für die Kolossergemeinde, dass sie erfüllt sein mögen mit der ganzen, mit der Erkenntnis seines Willens. Paulus kannte den Herrn, wie kein anderer hier in dem Raum, sehr wahrscheinlich. Und trotzdem kannte er nicht jeden einzelnen Schritt, den Gott mit ihm vorhatte. Aber Paulus kannte die Prinzipien Gottes. Paulus kannte die Liebe, die der Herr zu seinen Gemeinden hatte. Und das hat ihn mutig gemacht, für den Dienst an diesen Gemeinden so einzustehen und so mutig zu beten. Leute, und das ist mir so wichtig geworden. Wer Gott kennt, betet mutig. Wer Gott kennt, betet mutig. Weil du den Willen des Herrn kennst und weil du in der Lage bist, den Willen des Herrn auf dein Leben anzuwenden. Vielleicht nicht auf jede klitzekleine Entscheidung, wie zum Beispiel, man könnte es jetzt ins Extrem führen, okay, Herr, soll ich jetzt das Wasser hochheben oder nicht? Nein, das meine ich nicht. Sondern wer den Willen des Herrn kennt, der weiß, das auf jede Entscheidung anzuwenden. Wer den Herrn kennt, der betet mutig. Leute, wir sind am Ende dieser Predigtserie. Und es soll nochmal gesagt sein, jede Lehre, die dein Gebet verringert, ist entweder eine falsch verstandene Lehre oder eine Irrlehre. Das Gebet darf nicht verringert werden. Und alles, was dich dazu bringt, weniger zu beten, oh, lieber Bruder, liebe Schwester, bitte hinterfrag das. Wir kommen zur nächsten Ergänzung in Vers 30. Paulus endet nicht hier. Er endet nicht, ich ermahne euch durch den Herrn Jesus Christus. Nein, er endet nicht hier. Es geht noch weiter. Er schreibt, und durch die Liebe des Geistes. Und ähnlich wie eben malt Paulus uns jetzt alles vor Augen, was der Heilige Geist getan hat. Er malt ihn vor Augen, was er vorher geschrieben hat in Römer 5,5, wo er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Er malt ihnen vor Augen, was er in Römer 8 geschrieben hat über den Heiligen Geist. Und hier, ich fasse es zusammen. Der Geist ist es, der euch lebendig macht. Der Geist ist es, der euch gerecht macht. Der Geist ist es, der euch Leben gibt und Frieden gibt. Der Geist ist es, der in euch wohnt. Und es ist der Geist, der euch zu Kindern des allmächtigen Gottes gemacht hat. Durch diese Ergänzung zeigt Paulus ihnen, ey, ihr seid durch den Geist Empfänger der Liebe Gottes. Er haltet ihnen auch vor Augen, dass durch den Heiligen Geist sie Liebe ausüben gegenüber den anderen Geschwistern, denn Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und ähnlich wie eben ist der Heilige Geist unsere Motivation zu beten, indem wir sehen, was der Heilige Geist in unserem Leben getan hat. Das befähigt uns, mehr zu tun, mehr zu beten. D.A. Carson hat einen sehr interessanten Gedanken geäußert, den ich mit euch teilen möchte. Das Gebet füreinander ist ein Liebesbeweis. Es ist anders wie bei einem Geburtstag zum Beispiel. Jemand hat Geburtstag und wir kennen die Person ein bisschen und wir schenken der Person etwas. Und ich erinnere mich an unsere Weihnachtsfeier, wo ihr mir, Jugend, also so ein krankes Geschenk gemacht habt. Ja? Ich habe mich so gefreut. Aber ihr habt auch etwas bekommen, nämlich meinen Dank, meine Anerkennung. Ja? Und ja, ich weiß, das gleicht sich ein bisschen aus. Ja? Aber das ist immer so, wenn wir etwas schenken, dann bekommen wir auch etwas dafür. Sei das Dank, sei das Anerkennung. Aber beim Gebet ist es nicht so. Und D.A. Carson sagte, auf deinen Knien zu lieben, dort, wo dich niemand sieht und niemand mitbekommt, was für ein toller Christ du bist, das ist ein Test deiner Liebe. Und dann hat er diese interessante Frage gestellt, liebst du mich genug, um für mich zu beten? Und das möchte ich euch fragen, Jugend, liebt ihr mich genug, um für mich zu beten? Liebt ihr einander genug, um füreinander zu beten? Liebt ihr unsere Gemeindeleitung genug, um für sie zu beten, tagtäglich? Niemand sieht es, wenn du deine Knie beugst zu Hause. Niemand sieht es, wenn du dein Kämmerlein zuschließt und betest. Es sei denn, du bist einer von diesen komischen Leuten, die dann sonntags in den Gottesdienst kommen und öffentlich verkündigen, hey, ich habe für dich und dich und dich und dich und dich, ich habe für euch alle gebetet. Du hattest deinen Lohn im Himmel, Bruder. Ja, Gott, schau mal. Dein Lohn auf der Erde, ja. D.A. Carson hat einen weiteren Vergleich gebracht, der sich irgendwie in mir festgesetzt hat. Und zwar, oftmals sind wir wie kleine Jungs, die einen kleinen Klingelstreich machen. Wir klingeln und dann rennen wir weg. Und oft ist so unser Gebetsleben. Wir klingeln bei Gott an der Tür, wenn man so will, und dann rennen wir weg. Und haben überhaupt keine Erwartung, dass etwas passiert. Besonders, wenn wir für Menschen beten oder für Dinge, die wir nicht mit unseren eigenen Augen sehen können, dass sie sich erfüllen. Wenn wir den Gebetskalender von Open Doors durchbeten, dann werde ich niemals mitbekommen, dass der Saheb, so heißt er, glaube ich, für den wir gestern gebetet haben, dass der Herr mein Gebet erhört hat. Ich werde es nie mitbekommen. Aber lass uns doch erwarten, dass die Tür aufgeht, wenn wir beten. Paulus hält ihnen das Werk von Jesus Christus vor Augen, das Werk des Heiligen Geistes und all das, was der Heilige Geist und Jesus Christus ihnen getan haben. Aber wir sind immer noch nicht bei seinem Anliegen angekommen. Und ihr merkt schon, es wird eine lange Predigt. Vers 30, wir kommen zur nächsten Ergänzung. Vers 30, mit mir zusammen zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Paulus weiß, dass sein Dienst von Gott abhängig ist. Paulus weiß, dass im Gebet gekämpft wird. Und das bringt einen ganz neuen Aspekt in diese Predigtserie, über den wir noch nie geredet haben in dieser Predigtserie. Nämlich, Gebet ist Kampf. Im Griechischen finden wir hier das Wort agonizomai. Und ihr wisst, auf wen ich mich berufe. Dieses Wort wird im griechischen Urtext noch einmal verstärkt durch sunagonizomai. Und es ist ein sehr intensives Wort. Und daher haben wir zum Beispiel auch unseren Begriff Gymnastik im sportlichen Sinne. Und es beinhaltet den Gedanken des Wettkampfes, des sportlichen Kampfes. Und dann, ich bin ja eigentlich begeisterter Sportler, wie auch viele von euch. Und dann habe ich mich gefragt, so, ey, bete ich, wie ich trainiere? Und dann habe ich mich mir so vorgestellt, ne? Einige haben ja schon mit mir trainiert und ich habe ja sehr viel Freude auch im Fitnessstudio und schreie manchmal und schmeiße die Gewichte durch die Gegend. Und dann habe ich mich gefragt, ey, bete ich mit der gleichen Leidenschaft? Jetzt nicht im Sinne von, oh Herr, danke! Nein, aber einfach mit der gleichen Leidenschaft. Ihr alle habt schon, also beziehungsweise die meisten, haben schon in dieser Jugend Volleyball gespielt. Und manchmal, da gibt es Leute, die richtig aus sich rauskommen, die normalerweise hier in der Jugendstunde so die ganze Zeit sitzen. Und auf einmal, zweiter Ball gehört dir! Und dann fallen Sätze, also die man sonst nicht hört. Streng dich jetzt an! Dann habe ich mir so vorgestellt, okay, wir sitzen in der Gebetsstunde und jemand betet und dann hört man von der Seite, streng dich jetzt an! Beten wir so. Nicht in der physischen Art und Weise, sondern in der geistlichen Art und Weise. Und das ist das, wozu Paulus die Römer aufruft, die römischen Gemeinden. Aufruf zum intensiven Kampf. Selbe Wort wie in Judas 3, wo Judas auffordert, für den überlieferten Glauben zu kämpfen. Nicht in gewalttätiger Art und Weise, nicht in physischer Weise, in geistlicher Weise. Und natürlich auch in Wort und Tat, aber nicht gewalttätig. Wofür möchte Paulus, dass wir kämpfen? Und dann kommen auf einmal diese komischen Worte, kämpft in den Gebeten für mich. Und ich weiß, ich hatte schon häufig in dieser Predigtserie gesagt, ja, Paulus betet hier nicht für sich, keine persönlichen Anliegen. Und dann fragt man sich, Paulus, was ist los hier? Bist du auf einmal selbstzentriert in deinen Gebeten? Warum willst du das mit so einer intensiven Ermahnung durch den Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, dass sie kämpfen für dich? Ist das nicht egoistisch? Betrachten wir die Anliegen, so fällt sofort auf, ey, das, was Paulus hier macht, ist alles andere als selbstzentriert. Er fordert die Römer auf, in so einer Weise für ihn zu beten, damit sein Dienst für die Gemeinden gut verläuft und wohl angenehm ist. Wow. Kein Raum für persönliche Wünsche, persönliche Erfüllung im Sinne von irgendwelchen materiellen Dingen. Nein. Auch hier sehen wir Paulus, sein persönliches Gebetsleben ist sowas wie auf die Ewigkeit und auf das Geistliche ausgerichtet. so wie in allen anderen Gebeten, die wir bei ihm schon betrachtet haben. Wann haben wir mal so gebetet? Wann haben wir mal gebetet, Herr, möge mein Dienst im Welcome-Team der Jugend angenehm sein? Möge mein Begrüßungsdienst am Sonntag vor dem Gottesdienst den Gläubigen wohl angenehm sein? Möge die Predigt den Gläubigen wohl angenehm sein? Und Leute, wisst ihr, was sich hinter diesem Anliegen verbirgt? Es verbirgt sich die Wahrheit, dass wir selbst in den guten Dingen, wo wir dienen, abhängig sind von dem Herrn. Und dazu später mehr. Und bevor wir weitergehen und die Anliegen von Paulus betrachten, möchte ich dich auffordern zum Gebet. Ich möchte dich auffordern zum Kampf. Und während ich über diesen Text gebetet habe, ist mir so wichtig geworden, das Kampffeld, das Schlachtfeld, ist so leicht zu begehen. Du beugst deine Knie in deinem Zimmer, möglicherweise jetzt, und du bist sofort da. Du musst keine 10.000 Kilometer entfernt reisen. Du musst keine weiten Reisen erst hinter dich legen, damit du an diesem Kampf teilnehmen kannst. Nein, du kannst jetzt an diesem Kampf teilnehmen. Ja, lass uns kurz lüften. Ich mache kurz Pause. Dieser Kampf ist so leicht zu beginnen, weil du nicht an Entfernung gebunden bist. Und ich darf euch daran erinnern, Leute, diesen Satz, der mir so wichtig geworden ist, physisch passiert nicht viel im Gebet. Aber Gebet ist der Ort, wo du passiv bist, aber geistlich aktiver als an jedem anderen Ort. Paulus ist kein Solokämpfer. Im Reich Gottes gibt es keine Solokämpfer. Keiner hier ist ein Solokämpfer. Und ich muss an das Beispiel von Spurgeon denken. Und er wurde einmal gefragt, Spurgeon, wie schaffst du es, solche Predigten so häufig zu predigen? Und dann sagte er, ich weiß eine Sache, meine Leute beten für mich. Das war Spurgeons Antwort. Kannst du das sagen, dass deine Gemeinde für dich betet? Und kannst du sagen, dass du für deine Geschwister im Glauben betest? Leute, und warum spricht Paulus von einem Kampf hier? Epheser 6, 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die wir an sich eigentlich nichts ausrichten könnten, außer durch das Gebet. Paulus war sich seines Gegners bewusst. Er hat sich in diesem Kampf befunden. Um euch eine Stelle zu sagen, 1. Thessalonicher 2, 18, hier sagt Paulus, wir wollten zu euch kommen, aber der Satan hat uns gehindert. Paulus Aufruf zum geistlichen Kampf. Er weiß, dass die Mauer des Schutzes und der Erfolg im Dienst durch Gebet gebaut wird. Alles ist von Gott abhängig. So, fangen wir jetzt an, die Anliegen zu betrachten. Vers 31, wir kommen zum zweiten Punkt, Gebet um Rettung. Vers 31, damit ich vor den Gläubigen in Judäa gerettet werde. Paulus teilt seinen Geschwistern hier seine persönlichen Befürchtungen mit, seine Sorgen, seine Bedrängnisse. Leute, zum Mitkämpfen gehört das Teilhaben lassen an den Kämpfen. Wir kämpfen hier keine Scheinkämpfe, Leute. Und wenn sich jetzt hier irgendeiner denkt, ja okay, die Leute beten nicht für mich, meine Jugend betet nicht für mich, dann auch dich, an dich die Frage, hast du deine Anliegen jemals geteilt? Hast du deine Leute, mit denen du deine Anliegen gemeinsam vor den Herrn bringst? Paulus weiß, dass sein Dienst abhängig ist von Gott. Das... Moment. Paulus, wie wir gerade schon ahnen, ja, er betet um Rettung vor den Gläubigen, vor den, sorry, ich bin gerade durcheinander, ey. Sorry, ey, dieses Lüften und dann noch, sorry, Mann. So, Paulus betet um Rettung vor den Ungehorsamen in Judäa. Paulus lebte konstant in Gefahr. Paulus spricht selbst davon, und das könnt ihr jetzt auch wieder aufschlagen. 2. Korinther 11, 23 bis 28. Und hier bekommen wir einen Einblick in das Leben von Paulus und welchen Gefahren es ausgesetzt war. 2. Korinther 11, 23 bis 28. Und hier heißt es: In Mühen überreichlicher, in Gefängnissen überreichlicher, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Schläge, weniger einen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, also auf dem Meer. Oft auf Reisen, in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vor meinem eigenen Volk, in Gefahren vor den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Und das, was noch dazu kommt, die tägliche Sorge um alle Gemeinden. Das war das tägliche Brot von Paulus. Paulus lebte konstant in Gefahr. Und das seit seiner Bekehrung. Ihr erinnert euch, als er auf dem Weg nach Damaskus war und den Herrn sah, er fing sofort an zu predigen nach diesen 3 Tagen. Und die Juden entschlossen sich, ihn zu töten. Und sofort, wenige Tage später nach seiner Bekehrung, mussten ihn die Gläubigen mit einem Korb an der Mauer herunterlassen. Paulus lebte konstant in Gefahr. So, dass er am Ende seines Lebens an Timotheus schrieb, 2. Timotheus 3, 12, jeder, der gottselig leben will, wird verfolgt werden. Das ist das Fazit von ihm. Und ihr habt bereits gelesen in dem Text von 2. Korinther 11, er empfing Schläge von den Juden und er war oft in Gefahr vor seinem eigenen Volk, vor den Juden. Und auch hier bezeichnet Paulus in 15,31 vom Römerbrief die Juden in Judäa als Ungläubige, als Ungehorsame. Und warum? Hier ist auch wieder so der Kontext wichtig. Es gab große, große Spannungen zwischen den Christen, den Heidenchristen und den Juden. Es war ein konstantes Problem, solange Paulus gelebt hat. Ihr erinnert euch, als wir durch die Apostelgeschichte gepredigt haben, bis Kapitel 15, an die Begebenheit mit Cornelius, als Petrus mit eigenen Augen sah, wie Gott Heiden den Heiligen Geist geschenkt hat. Und dann kommt er zurück in die Urgemeinde und dann schaut, dass die Urgemeinde sich zuerst freut und sagt, ey, die Heiden haben das Evangelium angenommen, preis den Herrn. Das Erste, was Petrus hört, ist, zu Unbeschnittenen bist du eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Also, die Situation war äußerst angespannt. So sehr, dass in Apostelgeschichte 15 das apostolische Konzil einberufen wurde, wo die ganze Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem versammelt war und gefragt hat, was machen wir denn jetzt mit den Heiden und den Juden? Müssen sie sich beschneiden oder nicht? Und seit Apostelgeschichte 15 hatte sich die Situation mehr und mehr zugespitzt. Paulus hatte 3 Missionsreisen hinter sich. Nicht umsonst sagen andere, dass Paulus den Weltkreis erschüttert hat mit dieser Botschaft. So sehr ist diese Botschaft ausgebreitet worden. Und Paulus ahnt schon, dass einiges an Leid auf ihn zukommt, wenn er wieder zurück nach Judäa geht. Um euch einen Einblick zu geben, Apostelgeschichte 21, 20, so heißt es hier, wo die Apostel zu Paulus sagen, es ist ihnen über dich berichtet worden, dass du lehrst, von Mose abzufallen und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, noch den Gebräuchen nachwandeln. Böse Gerüchte waren über Paulus im Umlauf im Kreis Judäa und Jerusalem. Übrigens, Judäa ist die umliegende Gegend von Jerusalem. Paulus schreibt und bittet, betet für mich, dass ich gerettet werde. Und dieses Wort meint eine Errettung aus einer äußerst gefährlichen Situation, aus einer lebensbedrohlichen Situation. Paulus wusste, zu was die ungehorsamen Juden imstande waren zu tun. Er weiß, dass einiges an Leid auf ihn wartet. Paulus ist dennoch fest entschlossen, nach Judäa zu gehen, obwohl er einige Warnungen bekommen hat. Apostelgeschichte 20, Verse 22 bis 24, da heißt es, ich lese das kurz vor, Apostelgeschichte 20, 22 bis 24, Paulus hat Warnungen bekommen, was ihn in Jerusalem erwartet. Und hier heißt es: Und nun siehe, sagt Paulus, gebunden in meinem Geist gehe ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mich dort erwartet, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse mich erwarten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Und auch später in Apostelgeschichte 21, Verse 8 bis 14, das möchte ich auch noch vorlesen. Am folgenden Tag aber zogen wir fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Diese aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir, Lukas schreibt das, als auch die Einheimischen ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Und da antwortete Paulus: Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht nur gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, wurden wir still und sprachen: Der Wille des Herrn geschehe. Paulus war fest entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, nach Judäa zu gehen. Man könnte jetzt hier anbringen, okay, war Paulus überhaupt gehorsam? War er nicht ungehorsam, wenn der Heilige Geist das gesagt hat? Nein, das ist nicht der Fall, denn der Heilige Geist hat nicht verboten, dorthin zu gehen. Paulus hat lediglich Warnungen bekommen, damit er weiß, was ihn erwartet. Und was dann tatsächlich in Jerusalem passiert ist, dazu kommen wir im nächsten Punkt. Wir kommen zum dritten Punkt, Gebet um Erfolg. Vers 31: Und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, dass er wohl angenehm sei. Auf der einen Seite haben wir, dass Paulus dafür betet, dass er errettet werden möge von den Ungehorsamen in Judäa. Auf der anderen Seite betet er, dass genau der gleiche Dienst, der für die einen ein Anstoß ist, ein Segen ist und wohl angenehm ist für die Heiligen in Jerusalem. Und das ist doch das Evangelium, Leute. Den einen ein Anstoß und den anderen die Kraft, gerettet zu werden. Und wir sehen immer mehr, welch große Spannung in Jerusalem und in Judäa vorherrschte. Und aufgrund dieser Spannung schreibt Paulus dieses Gebetsanliegen an die Römer. Und er betet darum, dass sein Dienst den Heiligen in Jerusalem wohl angenehm sei. Und das bezieht sich sowohl auf seine Missionsreisen als auch auf seine Lehre, aber auch auf eine Gabe, die er mit nach Jerusalem nehmen wollte. Und das lesen wir im selben Kapitel in Römer 15, Vers 25. Und das lese ich, Römer 15, 25. Und da sagt er: Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, einen gewissen Beitrag, damit ist Geld gemeint, zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Also Paulus betet darum, ey, möge doch diese Gabe ein Segen sein für die Heiligen in Jerusalem. Und ich habe mich gefragt, warum betet Paulus, dass sein Dienst und dass diese Gabe den Heiligen wohl angenehm sei? Ich meine, das war eine enorme Summe an Geld übrigens. Und ich habe mich gefragt, ey, wer würde sich nicht einfach über diese Gabe mega freuen? Welche Gemeinde würde das ablehnen? Und das zeigt uns, dass Paulus dafür betet, zeigt uns, dass er nicht in seinen Dienst vertraute und dass er auch nicht in eine enorme Summe Geld vertraute, dass es irgendetwas bringt, den Heiligen in Jerusalem. Nein, er bittet die römischen Gläubigen darum, zu beten, weil diese Dinge nur dann nützlich sind, wenn der Herr segnet. Wenn der Herr es segnet. Er weiß, dass alles davon abhängt, ob Gott segnet oder nicht. Und hier sehen wir auch wieder seine Gottzentriertheit in seinen Gebeten. Leute, bevor wir weitergehen, möchte ich uns herausfordern, wie beten wir für unsere persönlichen Anliegen und auch für die persönlichen Anliegen unserer Geschwister? Beten wir gottzentriert, beten wir im Willen Gottes und sind unsere persönlichen Anliegen wirklich selbstlos. Jakobus hat diese gefährlichen Worte geschrieben. Ihr bittet übel. Ihr empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu vergeuden. Lasst uns das nicht tun. Lasst uns im Willen des Herrn beten. Und lasst uns in unseren Gebeten auf nichts vertrauen, außer auf den Herrn selbst. Leute, wer betet, zeigt sein Vertrauen auf den Herrn. Und wer nicht betet, zeigt auch sein Vertrauen, aber auf sich selbst. Hoffnungskirche, Jugend, wem willst du vertrauen? Eine berechtigte Frage ist, hat Gott dieses Gebet erhört? Was ist mit Paulus passiert, als er nach Jerusalem und Judäa kam? Und auf diesen Teil habe ich mich besonders gefreut, denn jetzt blüht der Kontext so richtig auf in unserem Text. Und wir werden jetzt einige Zeit in der Apostelgeschichte verbleiben. Schlag mit mir auf, Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 15. Ich lese 15 bis 21. Freut mich, dass ich einige Bibeln aufschlagen höre. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Also der Moment kommt. Der große Moment der Spannung. Es gingen aber auch einige der Jünger von Caesarea mit uns und brachten einen gewissen Mnason mit, einen Zyper, einen alten Jünger, bei dem wir zu Gast sein sollten. Als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, und alle Ältesten kamen dorthin, also die Gemeindeleitung der Urgemeinde. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es hörten, verherrlichten sie Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende es unter den Juden gibt, die gläubig geworden sind. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Dieses eine Gebetsanliegen hat der Herr erhört. Aber wir lesen weiter in Vers 21. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Ja, Gott hat das eine Gebet erhört, aber was ist denn mit der Errettung vor den ungehorsamen Juden, vor den ungläubigen Juden? Nun, sie bringen einen guten Vorschlag, Vers 22. Was ist nun? Jedenfalls muss eine Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie sich das Haupt scheren lassen können. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du selbst in der Beachtung des Gesetzes wandelst. Und Paulus macht das natürlich. Das ist übrigens der Grund, warum wir in dem Film, den wir gemeinsam geschaut haben, Paul, the Apostle of Christ, eine Glatze hatte, weil er sich geschoren hatte, um dieses Gelübde zu erfüllen. Und der Film beginnt ja dort, wo er schon im Gefängnis ist, nach diesem Ereignis. Paulus hat das natürlich gemacht. Paulus liebte die Gemeinde und würde alles für sie geben. Aber dann passiert etwas. Verse 27 bis 33. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden. Sie sahen die Juden, die aus Asien im Tempel waren, brachten die ganze Volksmenge in Erregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall belehrt gegen das Volk und gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Und zudem hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt, was eine Lüge war. Denn sie hatten vorher Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel mitgeführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türen geschlossen. Und während sie ihn zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Meldung, dass ganz Jerusalem in Erregung sei. Der nahm sofort Soldaten und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Was ist mit dem Gebet? Herr, rette mich von den Ungehorsamen in Judäa und Jerusalem. Das hat der Herr nicht erhört. Oder? Es ist eine Gebetserhörung, aber auf eine andere Art und Weise. Wie hat diese Rettung hier stattgefunden? Ja, Paulus war vielleicht kurz vor dem Tod, aber dennoch hat der Herr die Römer gesendet, damit sie ihn befreien. Und wir sehen, dass alles, was der Herr tut, immer einen Grund hat. Denn nach diesem Ereignis ist ganz Jerusalem versammelt. Und Paulus darf ihnen das Evangelium der Gnade verkündigen. Ja, der Herr hat ihn errettet, aber auf eine andere Weise, wie Paulus es sich wahrscheinlich gedacht hat. Und nach dieser Begebenheit waren die Juden eifrig bemüht, Paulus zu töten und haben schmutzige Tricks angewendet. Sie brachten ihn vor das Synedrium, ohne Erfolg. Sie brachten ihn für das römische Gericht in Jerusalem, kein Erfolg. Sie brachten falsche Zeugen vor, kein Erfolg. Und wer ab hier die Apostelgeschichte liest, wird sehen, wie Paulus sein Gebet aus Römer 15 die ganze Zeit erfüllt wird. Wie der Herr ihn beschützt. Inmitten dieser Umstände lesen wir, wie Paulus gesegnet wird von dem Herrn. Schlagt mit mir auf, Apostelgeschichte 23, Vers 11. Und hier heißt es: In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu ihm und sprach: Sei guten Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Nach der Gerichtsverhandlung mit Felix in Apostelgeschichte 24, Verse 22 bis 23, lesen wir: Felix aber, der genauere Kenntnis von dem Weg, also des Christentums hatte, vertagte ihre Sache und sagte: Wenn Lysias, der Oberste, herabkommt, will ich eure Sache entscheiden. Und jetzt Achtung, und er befahl dem Hauptmann, Paulus zu bewachen und ihm Erleichterung zu geben. Und niemand von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Ja, Paulus war im Gefängnis, aber trotzdem hat der Herr die ganze Zeit seinen Schutz über ihm gehalten. Auf wunderbare Weise. Und bevor Paulus vor Felix aufgeführt wurde, gab es eine Begebenheit, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Paulus die Juden wollten Paulus so sehr umbringen, dass sie einen Plan geschmiedet haben. Es gab 40 Menschen, das lesen wir vorher in der Apostelgeschichte, die sich verflucht haben. Sie haben sich verflucht und haben gesagt, wir wollen weder essen noch trinken, bevor wir Paulus umgebracht haben. Und sie haben einen Plan geschmiedet. Sie wollten, dass Paulus nochmal vor das Synedrium getragen wird, aber dann wollten sie ihn auf dem Weg dorthin umbringen. Das war der Plan. Wer bekommt es mit? Der Neffe von Paulus. Paulus schickt diesen Neffen zum Obersten, der Oberste bekommt das mit. Und was macht der Oberste? Und hab dieses Gebet von Paulus im Hinterkopf. Herr, errette mich von den ungehorsamen Juden. Und was macht der Oberste? Apostelgeschichte 23, Vers 23 bis 24. Und als er zwei von den Hauptleuten herzugerufen hatte, sprach er, macht 200 Soldaten bereit, damit sie bis Caesarea ziehen und 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Und sie sollen Tiere bereithalten, um Paulus darauf zu setzen und sicher zu Felix, dem Statthalter, herzubringen. Sehen wir, wie der Herr dieses Gebet erhört hat von Paulus. Der Herr mobilisiert die ganze Leibgarde Roms, um Paulus zu beschützen. Unser Herr erhört Gebet. Paulus hatte 2 Jahre Schutz in Caesarea und befand sich im Gefängnis, aber er durfte alle empfangen. Paulus äußert ein weiteres Anliegen in Römer Kapitel 15. Wir kommen zum 4. Punkt, wir haben es gleich geschafft, liebe Jugend. 4. Punkt, Gebet für ein Wiedersehen. Verse 32. Damit ich durch Gottes Willen mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Nun, Paulus ist im Gefängnis. Wie soll der Herr dieses Gebet erhören? Und übrigens, seht ihr die Sehnsucht, die Paulus zu seinen Gemeinden hat? Zu der Gemeinde des Herrn. Und er hat die Römer übrigens nie gesehen, bis zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem war er mit so einer Liebe verbunden mit ihnen. Paulus hatte immer Sehnsucht zu seinen Gemeinden. Kein Weg war ihm zu weit. Er wollte sie sehen. Um was zu tun? Das, was er immer getan hat, um den Glauben der Gläubigen zu stärken. Nun, hat Gott dieses Gebet erhört? Ich meine, er ist ja im Gefängnis. Wie soll das gehen? Und nach zwei Jahren Gefängnis kam ein erneuter Anschlag in Apostelgeschichte 25. Und auch hier hat Paulus wieder den Schutz des Herrn erfahren. Und dann passierte etwas Interessantes. Der Statthalter hat sich gewechselt. Es kam Festus. Und Festus wollte sich bei den Juden in Gunst setzen. Und Paulus merkte, dass es immer unsicherer für ihn wurde. Somit berief er sich auf den Kaiser. Und er wurde nach Rom gebracht, auch wenn es als Gefangener war. Gott hat dieses Gebet erhört, auf wundersame Weise. Schlagt mit mir die letzten Verse der Apostelgeschichte auf. Apostelgeschichte 28. Und hier heißt es, Verse 30 bis 31. Paulus aber blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Und was glaubt ihr, mit wem Paulus hier Kontakt hatte? Die ganze römische Gemeinde war dort mit 100%iger Sicherheit. Gott hat jede Bitte aus Römer 15, 30 bis 33 erhört. Auf wundersame Weise. Leute, seht ihr, wie der Herr Paulus liebt? Wie er ihn beschützt und führt? Und du bist genauso geliebt wie Paulus. Wir kommen zum 5. und letzten Punkt. Nämlich zum Segen. Paulus endet mit den Worten, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Ist das nicht ironisch? Paulus verprügelt, verfolgt, zu Unrecht angeklagt. Frieden? Inmitten aller Bedrängnis hat Paulus an den Gott des Friedens geglaubt, der Frieden schenkt. Und so wie Jesus sagt in Johannes 14, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Paulus hatte in aller seiner Bedrängnis tiefsten Frieden, weil der Gott des Friedens bei ihm war. Die Predigtserie ist jetzt zu Ende, aber das Gebet ist nicht zu Ende. Und ich hoffe und ich bete, dass das Gebet noch mehr in uns angefacht wird, Jugend. Und ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, aber ich habe eine Hausaufgabe für euch. In unserem Predigtheft seht ihr auf den letzten 2 Seiten Fragen, Aufgaben zur persönlichen Anwendung. Und das arbeitet ihr bitte durch. Und ich möchte euch praktische Hilfen geben, um im Gebet zu wachsen. Und ich werde euch nach der Predigt einen kleinen Teil aus diesem Buch hier in die Jugendgruppe stellen, wo ein 10-minütiges Gebetsmuster erklärt wird. Leute, und das ist nur der Anfang. Wenn wir 10 Minuten pro Tag beten, wird viel passieren. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun.